Eigentlich sollte sie gar nicht leben, von den Eltern abgelehnt und abgeschoben, mehrmals entwurzelt, ein Leben mit Druck und Misshandlungen. Kann man das heil überstehen? Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Menschen im Fokus. Heute möchte ich Ihnen eine junge Frau vorstellen, die mit Gottes Hilfe zu einem glücklichen und erfüllten Leben gefunden hat, obwohl die Weichen auf Chaos gestellt waren. Liebe Maja, so schön, dass du bei uns im Studio bist und mutig von deiner Geschichte erzählst. Vielen Dank dafür.
Danke auch.
1999 hat die NATO das damalige Restjugoslawien bestehend aus Serbien und Montenegro bombardiert, um den dortigen Krieg zu beenden. Du warst damals, ich glaube, knapp 2 Jahre alt. Mhm. Und hast das miterlebt? Hast du irgendwelche Erinnerungen daran?
Ja, tatsächlich schon, auch wenn es irgendwie super lange her ist. Ich denke, einiges ist von Erzählungen da, an Erinnerungen. Ich weiß, dass meine Großeltern und ich, bei denen ich zu dem Zeitpunkt gelebt habe, aufs Land gezogen sind in ein Haus, was sie dort hatten und dort ein bisschen Zuflucht gesucht haben. Wir haben dort mit runtergelassenen Rollos gelebt und ja, haben Schutz gehabt.
Okay.
Und eine Erinnerung, die ich tatsächlich habe, ist, dass ich vom Balkon, den wir dort auch hatten, den Nachbarn, der gegenüber gelebt hat, immer zum Kaffee rübergerufen habe jeden Morgen. Von daher, ja, obwohl es keine so schöne Zeit war eigentlich, in der wir Schutz gebraucht haben und gesucht haben,
ja,
war es schön. Es war zwischenmenschlich.
Ihr habt das Beste draus gemacht.
Genau.
Wo waren deine Eltern zu der Zeit?
So genau weiß ich es tatsächlich nicht. Mein Vater war auf jeden Fall in Rumänien. Er kommt aus Rumänien. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er noch im Studium war oder es schon beendet hatte. Und meine Mutter, soweit ich weiß, sie haben beide Medizin studiert. Mhm. Es kann sein, dass sie im Krankenhaus in Serbien war oder vielleicht auch in Rumänien. Jedenfalls, sie waren nicht bei mir. Ich war bei meinen Großeltern.
Okay. Und ihr habt diese Bombardierungen ohne Schaden überstanden?
Ja.
Und überhaupt hat Gott dich mehrmals beschützt, da auch im Mutterleib sogar. Magst du uns darüber erzählen?
Ja. Wenn ich so rückblickend auf mein Leben betrachte, ist es für mich ein Wunder, weil zu dem Zeitpunkt war mir das natürlich nicht bewusst als kleines Kind und ich kannte Gott zu dem Zeitpunkt auch nicht, aber er war eigentlich von Anfang an da, denn meine Eltern wollten mich nicht, als sie mitbekommen hatten, dass sie schwanger sind. Meine Mutter hat davor auch einige Male abgetrieben und jetzt stand die Frage wieder im Raum, ob abgetrieben werden soll oder nicht. Meine Mutter hat sich mit meiner Oma unterhalten und diese hat dann ihr Wort eingelegt und hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall, jetzt reicht es sozusagen. Du bekommst das Kind und ich werde mich dann um das Kind kümmern, wenn es da ist. Und so hat Gott durch meine Oma, denke ich, gewirkt.
Und dir das Leben
gerettet. Und mir das Leben gerettet und geschenkt. Und das war der erste Moment sozusagen, wo mein Leben verschont wurde.
Ja.
Im Mutterleib schon, dann nochmal im Mutterleib, als meine Mutter eine lange Treppe runtergestürzt ist, im Winter auf dem Bauch.
Und auf dem Bauch, okay, das war heftig.
Obwohl das auf dem Bauch war, hatte ich keinen Schaden als Kind davongetragen und auch sie nicht.
Mhm.
Und alles ist gut gegangen.
Also Gott hat die Hand drüber gehalten.
Ja.
Ja. Die ganze Schwangerschaft war ja auch nicht so ideal. Deine Mutter hat geraucht,
ja,
hat viel Stress gehabt.
Ja.
Du bist zu früh geboren, richtig?
Genau. Ich denke, das werden Folgen des Stresses gewesen sein und natürlich auch des Rauchens.
Ja.
Ich bin zu früh auf die Welt gekommen, habe dann nur 2700 Gramm gewogen. Und dadurch war die Infektanfälligkeit auch um einiges höher. Und ich hatte dann kurz nach der Geburt 40 Grad Fieber bekommen und die Methode zu dem Zeitpunkt im Serbien Krankenhaus war, das Kind in kaltes Wasser und Alkohol zu tunken. Und es hat geholfen, das Fieber ist weggegangen, auch wenn es sich rabiat anhört.
Aber Rosskur.
Ja,
ja.
Das Kneipen hat geholfen.
Du sag mal, wann hast du eigentlich erfahren, dass du eigentlich abgetrieben werden solltest?
Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich, glaube ich, gar nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, von wem ich es erfahren habe, ob es meine Mutter war oder ob es meine Oma war, die es mir erzählt haben. Aber ich habe das schon als Kind irgendwann erfahren und gewusst. Und das hat mich irgendwie nicht erschüttert, weil zu dem Zeitpunkt, ich habe viel von Medizin generell mitbekommen durch meine
Ja.
Eltern, aber es war auch so im Umfeld normal, dass Frauen abtreiben, dass wenn ein Kind nicht gewünscht ist, dann, das hat ich für mich als Kind gegolten, wenn es im Mutterleib ist. Das habe ich erst später irgendwie mitbekommen, dass es ja doch schon Leben ist. Und
Ja.
als ich darüber reflektiert habe, wäre es wirklich zur Abtreibung gekommen, dann wäre ich jetzt nicht da.
Ja, genau. Du warst jetzt bis zum dritten Lebensjahr bei deinen Großeltern und dann wurde deine kleine heile Welt auf den Kopf gestellt.
Ja.
Was ist da passiert?
Ja. Meine Oma hat ihr Wort natürlich gehalten und ich durfte bei ihr aufwachsen. Sie hat sich um mich gekümmert, sie hat mich mit allem versorgt, sowohl meine Oma als auch mein Opa. Sie haben mir das Leben gegeben, was ich denke, ich jedes Kind wünscht und was jedes Kind kennen sollte und kennt. Aber ab dem dritten Lebensjahr war es dann so, dass meine Eltern entschieden haben, dass sie mich wieder zu sich nehmen wollen, dass sie eine Familie sein wollen. Und sie haben mich dann aus Serbien abgeholt, sodass ich mit nach Rumänien gehe und mit ihnen dort lebe. Und ich wurde nicht darauf vorbereitet, zumindest nicht, dass ich es wüsste. Es war vielleicht nicht ausreichend, wenn es da war. Und an diese Erinnerung erinnere ich mich bis heute. Das ist ein Bild, was sich mein Gedächtnis eingeprägt hat, dass ich die Straße entlang fahre, die ich kenne als Heimat,
Ja.
und im Auto sitze, hinten auf der Rückbank knie, nach hinten gucke und zu meiner Oma gucke und winke. Und sie steht mitten auf der Straße und winkt und weint. Und so wurden wir auseinandergerissen.
Das muss grausam gewesen sein,
Ja.
ja. Das war ein heftiges Erlebnis in deiner Kindheit, von der liebevollen Oma weggerissen zu werden. Hattest du eigentlich da eine Beziehung zu deiner Mutti gehabt?
Nein.
Gar nicht.
Ich wusste, sie ist meine Mutter
Ja.
und ich habe mich auch immer gefreut, wenn sie da war, weil sie war ja nicht immer da, weil ich mir gedacht habe, das ist meine Mama. Ich habe, sprich, das differenziert betrachtet. Ich wusste, sie ist meine Mama und das ist meine Oma. Ich habe nie meine Oma jetzt als Mutter betrachtet. Aber irgendwie war halt nicht eine Beziehung da. Ich bin nicht zu ihr in den Arm gerannt, weil ich mich gefreut habe, von meiner Mama umarmt zu werden, sondern es war so, ja, das ist meine Mama, das macht man so.
Okay.
Es waren nicht diese Liebesgefühle da, wie ich sie zu meiner Oma hatte, nicht diese Verbindung da, wie ich sie hatte. Und ich wusste, es fängt ein Leben an mit jemandem, dem ich eigentlich nicht vertraue, den ich nicht kenne.
Und es war alles fremd. Und du warst ziemlich alleine, ne?
Ja.
Total alleine. Und die Ehe deiner Eltern war ja auch nicht besonders glücklich. Da gab es immer Streit zu Hause. Was geht in einem Kind vor, wenn zu Hause gestritten und geschrien wird?
Nichts Schönes. Es ist schwierig gewesen, da ich auch wusste, dass meine Eltern, sie waren nicht verheiratet, sie haben zusammen gelebt, aber es war halt eine Beziehung, die ständig an war, also on-off
Okay.
gegangen ist. Sie haben sich gestritten, dann haben sie sich getrennt, dann ist meine Mutter ausgezogen, wir sind oft hin und her gezogen, dann wurden sie rausgeschmissen, dann standen unsere Sachen auf einmal vor der Wohnung. Und wenn es aber die Zeit gab, wo sie zusammen waren, wo es mal schön war, da hat mich meine Mutter immer dazu gezwungen, beziehungsweise mir gesagt, ich soll doch den Papa mal fragen, wann sie sie denn endlich heiratet. Und dann war ich so der Mittler zwischen ihnen von, wirst du Mama bald heiraten? Wann heiratet ihr endlich? Und so. Und ich habe gar nicht gewusst, was ich frage. Ich habe es gemacht, weil es mir gesagt wurde.
Ja.
Und ich war nicht glücklich, weil ich mir dachte, ich habe es bei anderen gesehen. Es sind glückliche Familien oder zumindest sieht es ja nach außen immer so aus. Und
Ja.
das hatte ich nicht. Und ich hatte meinen Vater nicht, dem ich vertrauen konnte oder wollte. Oder meiner Mutter konnte ich auch nicht vertrauen. Und sie waren auch sehr selten da. Ich war sehr oft als Kind alleine zu Hause, wenn ich zu Hause war. Oder ich war halt im Kindergarten und den Kindergarten habe ich gehasst. Ich wurde in verschiedene Kindergärten gebracht, weil Leistung sehr wichtig war in meiner Familie. Sie waren ja beide Ärzte
Ja.
und ich sollte schon von klein auf eine Fremdsprache lernen. Ich war in einem englischen Kindergarten, im französischen Kindergarten, im deutschen Kindergarten und es war die ganze Zeit ein Szenenwechsel. Es gab
Kein Ruhepol.
kein Ruhepol, keine Statik, nichts, was richtungsweisend war.
Also nach außen hin wurdest du gefördert, was ginge,
Ja.
aber die Basis, das, was ein Kind braucht, die war ziemlich zerbröckelt.
Ja.
Jetzt sagt man ja, dass wenn Streit im Elternhaus ist, die Kinder oft traumatisiert werden. Depressionen, Selbstmordgedanken sind die Folge, sich ritzen, Schlafstörungen, Bettnässen. Das sind alles Folgen von diesem Streit im Elternhaus. Haben diese Streitereien deiner Eltern, dieser Krieg zu Hause bei dir Auswirkungen gehabt?
Ja, tatsächlich schon. Mir war es natürlich zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass das Folgen dessen sind. Und tatsächlich kamen diese Gedanken, ich hatte mit Selbstmordgedanken schon zu kämpfen, die kamen erst später, als ich mal wieder nicht bei meiner Mutter gelebt habe, weil ich immer Angst davor hatte, wenn sie wiederkommt. Und es waren immer Gedanken da, mir etwas anzutun, weil ich den Gedanken hatte, dann ist das vorbei. Dann bin ich nicht mehr da, dann haben sie ihre Ruhe, ich habe meine Ruhe. Und ich hatte natürlich auch als Kind immer das Gefühl, dass ich schuld bin daran, an den Streitereien und an dem, was dort vor sich geht.
Und das hat dich sehr belastet.
Ja, sehr.
Und du hattest niemanden, mit dem du drüber sprechen konntest. Du musstest das alles mit dir selbst ausmachen.
Ja, vor allem, ich habe als Kind auch geglaubt, das ist auch normal so. Also ich habe es ja nicht anders gekannt, zwar schon von meinen Großeltern, aber als ich bei ihnen war, dachte ich mir, auch andere Kinder werden geschlagen. Jedes Kind kriegt mal einen Klaps auf den Hintern und die Eltern streiten sich oder so. Ich dachte, das ist normal. Und ich bin nicht auf die Idee gekommen, zu dem Zeitpunkt mit anderen darüber zu sprechen oder zu sagen, gestern hat Mama das und das gemacht oder meine Eltern haben sich gestritten. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen als Kind.
Das muss man sich mal vorstellen. Ganz normal, dass zu Hause Krieg ist.
Ja.
Boah, jetzt hatte deine Mutter ja immer viel zu tun und kaum Zeit für dich. Du warst oft alleine. Wie hast du das so verkraftet? Was hast du in dieser Einsamkeit gemacht?
Ja, ich habe mir sehr viel Ablenkung natürlich gesucht. Ich meine, in Rumänien hatten wir ein schönes Leben. Sie haben ja auch gut verdient. Ich hatte eine schöne Wohnung, ich hatte ein schönes Zimmer, ich hatte viele Spielsachen. Das war alles gar nicht das Thema. Ich habe auch, wenn ich alleine zu Hause war, habe ich Fernsehen geguckt, hatte alles zu essen, was ich gerne hatte. Mir wurde beigebracht, wie man die Mikrowelle bedient. Ich habe mir das Essen selber warm gemacht und alles. Ich wurde aber auch in der Hinsicht gefördert, obwohl ich aus heutiger Sicht weiß, das ist nicht unbedingt Förderung in dem Alter von 4 Jahren, dass ein Kind jetzt, ich musste das serbische Alphabet, das rumänische Alphabet lernen und Arbeitsblätter sozusagen ausfüllen, die meine Mutter erstellt hatte.
Also deine Mutter hat dir Aufgaben?
Ja, genau. Sie hat mir Aufgaben gegeben, die ich sozusagen erledigen sollte, bis sie wieder nach Hause kommt. Und das waren halt vom Schreiben bis hin zu Matheaufgaben. Und das habe ich nie mit was Positivem verbunden. Das hat mir auch gar keinen Spaß gemacht, weil es einfach super viel war, was ich erledigen sollte in dieser Zeit. Und wenn ich es nicht zu ihrer Zufriedenheit gemacht habe, sprich, wenn es nicht so ordentlich war oder wenn ich mal was übersehen oder übersprungen habe, dann wurde ich dafür bestraft, sei es mit Schimpfwörtern oder halt dann bis hin zu Schlägen. Und
Also du konntest vor der Schule kein normales Kind sein. Du hattest im Kindergarten deine Erlebnisse, zu Hause musstest du Aufgaben machen und warst da in so einen Druck eingepackt.
Ja, genau. Ich musste sozusagen vor der Schule schon lesen und schreiben können und rechnen können. Und letztendlich wäre es ja auch gut gewesen, dass ich es kann, aber es hätte auch mit weniger Druck stattfinden können und mit Freude am Lernen, was halt definitiv nicht da war.
Okay, genau. Jetzt hast du von den Schlägen gesprochen. Da gab es ja einiges davon. Was waren so die Auslöser dafür?
Das hätte ich wahrscheinlich als Kind auch gerne gewusst, was die Auslöser dafür sind. Das kam für mich manchmal wie aus dem Nichts, weil ich nicht begriffen habe, was habe ich denn falsch gemacht. Rückblickend denke ich, der Auslöser war einfach Stress bei meiner Mutter, Druck, weil sie zu der Zeit promoviert hat auch und viel am Computer saß, um ihre Arbeit zu verschriftlichen. Und ich weiß, wenn ich mal was von ihr wollte oder mich mitteilen wollte, musste ich mich neben sie stellen und warten, bis ich meine Frage stellen konnte oder mich mitteilen konnte. Und das durfte ich auf die harte Tour lernen, denn wenn ich das mal gemacht habe, ohne zu warten, war der Geduldsfaden bei ihr sehr kurz und da wurde mir einfach eine Ohrfeige verpasst oder auf den Kopf geschlagen. Ich wurde überall geschlagen. Es war nicht wichtig, wo, Hauptsache drauf sozusagen. Und ich wusste nicht, was die Ursache dafür war. Ich habe nur gemerkt, okay, wenn ich sie anspreche, dann gibt es eine Folge dafür. Das heißt, ich warte einfach so lange, bis sie mich anspricht sozusagen, damit ich mich mitteilen kann.
Also sie war nicht für dich da, du warst ein Ventil für ihren Stress, sie hat es an dir ausgelassen.
Ja.
Aber wenn man wegen Lappalien oder überhaupt ohne Grund geschlagen wird, wie verkraftet das ein Kinderherz? Wie nimmt man das auf?
Das würde ich auch gerne wissen. Rückblickend kann ich nur sagen, dass ich denke, dass Gott mich da durchgetragen hat. Zwar erst Jahre später begriffen, aber zu dem Zeitpunkt war Weinen mein Ventil.
Ja.
Auch wenn ich auch fürs Weinen bestraft wurde. Ich durfte nicht weinen, während ich geschlagen wurde. Ich musste gerade stehen, um geschlagen zu werden. Und auch wenn ich mich verteidigen wollte oder ich habe ja auch Aufgaben im Haushalt gehabt, während sie schreien sollte, sollte ich abspülen oder
Ja.
ich stand am Waschbecken, weil ich zu klein dafür war, um da dran zu kommen mit einem Stuhl, um abzuspülen. Und wenn es da zu laut war oder wenn ich das nicht richtig gemacht habe, wurde ich auch dafür bestraft und mit kaltem Wasser abgeduscht. Und das Schlimmste war für mich eigentlich, wenn etwas außerhalb des Hauses vielleicht nicht richtig gelaufen ist und mir dann schon angedroht wurde, das warte nur, bis wir zu Hause ankommen. Und ich dann diese ganze Zeitspanne bis zu Hause aushalten musste, in der Gewissheit von, ich weiß ganz genau, was kommen wird. Entweder das oder das oder das. Und ich kann mich noch an Szenen erinnern, wo ich im Auto saß, mir die Sachen angedroht wurden. Und ich weinend auf der Rückbank saß und einfach nur gehofft habe, während meine Mutter nicht im Auto war, weil sie noch was erledigt hatte,
Ja.
dass irgendwann jemand einbricht und mich da einfach klaut, damit ich aus dieser Situation rauskomme und nicht die Folgen dessen dann spüren darf.
Weil du ständig Angst haben
Ja.
musstest. Immer diese Angst. Und gab es da jemanden, zu dem du gehen konntest mit deiner Angst oder der sich für dich eingesetzt hat, der dich verteidigt hat?
Nein. Ich habe zwar meinem Vater, glaube ich, davon erzählt oder ich glaube, er hat es ja auch mitbekommen. Ich weiß es nicht mehr so genau,
Hm.
aber er hat dafür sich auch nicht so eingesetzt. Das hat meistens Streit dann ausgelöst noch mehr. Vielleicht, weil er was dagegen gesagt hat, weil mein Vater hat nie die Hand gegen mich gehoben oder so. Also das ist nicht seine Art, mit
Ja.
Dingen umzugehen. Aber ja.
Hast du auch irgendwo gespürt, dass deine Eltern dich lieb haben, Umarmung, Zuwendung?
Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter mir abends immer gesagt hat, dass ich ein wundervolles Wesen bin. Aber das fiel mir so schwer, das anzunehmen, weil ich das nicht spüren konnte im Laufe des Tages.
Ja.
Und es gab Momente, wo sie dann auch abends mit mir gebetet hat. Das war dann immer das Vaterunser. Das musste ich auch auswendig lernen irgendwann. Aber das hat sich so nach einem Zwiespalt angefühlt, weil ich mir dachte, warum bin ich ein wunderbares Wesen? Warum sagst du mir das,
Ja.
wenn du mich so behandelst?
Du hättest es sehen müssen, du hättest es spüren müssen.
Ja.
So wie es sich eigentlich gehört, ja. Ach. Dann haben sich deine Eltern getrennt. Wie hast du die Trennung erlebt? War das für dich ein Schock oder wie hast du das erlebt?
Ja, die endgültige Trennung, die war irgendwie sehr schlimm für mich, auch wenn ich es eigentlich gewohnt war, dass sie sich immer wieder getrennt haben.
Ja.
Es war so, dass ich für diese Trennung verantwortlich gemacht wurde, für die endgültige Trennung, weil es war eigentlich etwas Banales.
Ja.
Es ging darum, und ich weiß nicht, ob es kurz nach Ostern war oder so, und in Rumänien bereitet man bestimmte Gerichte zu. Und ich weiß nicht, wie mein Vater und ich auf das Thema gekommen sind, dass ich gesagt hätte, dass meine Oma das auch machen kann. Ich war halt überzeugt davon, dass meine Oma alles kann, alles
Ja.
zubereiten kann. Und habe ich sie voll verteidigt, dass sie das auch machen kann. Und er hat darauf beharrt, dass sie das nicht kann. Und dann kam meine Mutter auch dazu und sie liebt ihre Eltern auch sehr, was ich sehr verstehen kann.
Ja.
Und hat sie auch verteidigt. Und dann ist das eskaliert in einen großen Streit. Und das ist, soweit ich mich erinnern kann, der letzte große Streit gewesen, wo es dann die endgültige Trennung dann gab. Und wir dann die Wohnung verlassen haben, Rumänien verlassen haben und ja, ein neues Kapitel sozusagen angefangen hat.
Aber du hast die Schuld mit dir getragen.
Ja.
Und hast du mit deiner Mutter darüber sprechen können oder hat sie dir die Schuld zugewiesen?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Hm.
Ich denke, ich habe davon auch sehr viel verdrängt, weil
Ja.
ich nicht begreifen konnte oder wollte, dass das meine Schuld ist, weil meine Oma ist toll, sie kann alles,
Ja.
auch wenn ich weiß, dass sie das Gericht nicht zubereiten kann. Aber ich habe das, glaube ich, nicht nochmal angesprochen.
Du
Ja.
hast das alles in dich reingegraben.
Ja.
Wie ging es dann mit deiner Mutter und dir weiter? Bist du bei deiner Mutter als alleinerziehende Mutter jetzt geblieben?
Nein, meine Mutter ist danach nach Deutschland gegangen.
Mhm.
Ich habe tatsächlich noch mal darüber nachgedacht. Ich kann mich gar nicht mehr, überhaupt gar nicht mehr an diese Situation erinnern, dass sie nach Deutschland gegangen ist, dass wir uns verabschiedet hätten, ob sie geflogen ist oder gefahren ist, keine Ahnung. Ich erinnere mich nur daran, dass sie mich nach Serbien gebracht hat, zu meinen Großeltern.
Mhm.
Und ich sollte da jetzt zur Grundschule gehen und bei meinen Großeltern bleiben und ein Leben jetzt mit meiner Schwester weiterführen, weil in der Zwischenzeit habe ich auch noch eine Schwester gekriegt.
Okay.
Meine Schwester wurde, als ich 5 Jahre alt war, in Rumänien geboren. Sie war eigentlich auch nicht geplant. Und da stand auch die Frage wieder im Raum, behalten oder nicht behaltenes Kind. Und meine Großeltern wurden natürlich auch wieder zu Rate gezogen. Und bei meiner Schwester hat sich mein Opa dann für sie eingesetzt und hat gesagt, nein, du kriegst das Kind und ich kümmere mich darum, weil meine Oma gesagt hat, nein, ich möchte mich nicht nochmal an ein Kind so binden und dann nimmst du es mir wieder weg.
Das hat sie auch sehr stark verletzt.
Das hat sie sehr verletzt. Da
Ja.
sagt mir das Oma bis heute noch tatsächlich, dass sie zu mir eine bestimmte Bindung hat. Und ja, so war meine Schwester. Nach 2, 3 Wochen Lebenszeit haben meine Großeltern sie direkt nach Serbien mitgenommen und sie war bei ihnen, während ich noch in Rumänien war und bis zum 7. Lebensjahr dort weitergelebt habe. Ja, und dann bin ich zurück nach Serbien und durfte dann weiter bei meinen Großeltern leben, mit meiner Schwester zusammenleben. Und ich habe mich sehr darüber
Das war
gefreut.
also ein Heimkommen sozusagen, kein
Ja.
Abschieben, was es ja eigentlich von deiner Elternseite her
Ja.
war, aber für dich war das ein Heimkommen.
Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut. Es hat sozusagen wieder das alte Leben wurde weitergeführt.
Wow, aber das war jetzt ziemlich viel Verantwortung für deine Großeltern. Wie haben die das alles geschafft?
Das ist eine sehr gute Frage. Sie haben einfach so ein großes Herz und dafür bin ich ihnen so dankbar, weil es ist für sie sehr viel Verantwortung dazugekommen, vor allem Verantwortung auch im Alter letztendlich. Und ich weiß nur, dass mein Opa, ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schon in Rente war oder erst in Rente gekommen ist. Jedenfalls war seine Rente nicht so groß, um die 200 € oder so. Und er hat für meine Oma, meine Schwester und mich gesorgt, ist noch arbeiten gegangen, auch als er dann in Rente war. Und meine Oma hat sich um uns beide gekümmert und war für uns da. Uns hat es nie an irgendwas gemangelt. Die Schulbücher mussten gekauft werden. Wir hatten Kleidung, wir hatten alles, was wir gebraucht haben. Es wurde für uns täglich frisch gekocht. Es ist
Also die haben für euch gekämpft, damit ihr eine gute Kindheit habt.
ja,
Die
und
haben
bei
euch.
ihnen hatten wir auch wirklich eine gute Kindheit. Es war
Ja.
wirklich Kindheit. Wir durften spielen. Meine Opa, der war Lastenfahrer, er ist LKW gefahren und ein Kipper. Und er hat mir immer wieder eine ganze Kipperschaufel mit Sand nach Hause gebracht und hat sie in den Hof ausgeleert. Und das war mein Sandkasten. Und ich hatte super viel Sand zum Spielen. Das war eine richtig schöne Zeit. Und ich kann mich erinnern, meine Mutter hat zu der Zeit aus Deutschland auch immer wieder Pakete geschickt, wo es dann Spielsachen gab und Kleidung und Essen und so weiter. Also ich denke, in irgendeiner Form wird sie sie wahrscheinlich auch noch unterstützt haben. Das habe ich als Kind wahrscheinlich nicht mitbekommen.
Ja,
Ja.
aber du hast zumindest da ein bisschen Aufmerksamkeit auch von deiner Mutter bekommen.
Ja, darüber habe ich mich auch dann gefreut, weil
Ja.
als Kind habe ich mir gedacht, ah, noch ein Paket und die Freude war da.
Schön. Und diese 5 Jahre, die du bei deinen Eltern in Rumänien gelebt hast, hatten die irgendwelche Spuren hinterlassen, die du jetzt mit dir in deinem Herzen getragen hast, auch als du bei deinen Großeltern lebtest, oder konntest du das total abspalten?
Ich denke schon, dass sie Spuren hinterlassen haben, deren ich mir nicht bewusst war. Es waren Ängste da, die entstanden sind. Ängste davor, abgelehnt zu werden, Ängste davor, geschlagen zu werden. Geschlagen zu werden war meine größte Angst. Und es waren vor allem Ängste davor da, wieder Zeit mit ihnen zu verbringen. Sprich, mein Vater kam immer wieder tatsächlich nach Rumänien und hat
Okay.
uns besucht, obwohl meine Mutter den Kontakt untersagt hatte. Sie wollte nicht, dass mein Vater Kontakt zu uns hat, aber meine Großeltern haben sich dafür eingesetzt, weil sie der Meinung waren, die Kinder brauchen Kontakt auch zu ihrem Vater. Und dann hat er sich teilweise heimlich mit uns getroffen. Ja, und dann hat er uns immer wieder besucht. Es war selten, einmal, zweimal im Jahr vielleicht.
Aber zumindest
Aber
hat er gezeigt, ihr seid ihm nicht egal, ne?
genau,
Ja.
die Beziehung war aufrechterhalten worden und ich denke, das war sehr wichtig. Aber ich wusste nicht so viel damit anzufangen als Kind. Es war trotzdem irgendwie befremdlich. Er hat uns sehr viele Geschenke gebracht. Und auch darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut, aber es war dann so befremdlich von, ich wusste nicht, worüber ich mit ihm reden soll oder was ich ihm erzählen soll oder so, weil
Du hattest keine richtige Beziehung zu
ja,
ihm.
es hat einfach das Vertrauen gefehlt.
Ja, und er hat sich auch nicht für dich eingesetzt, wie die Eltern noch zusammengelebt
Ja,
haben.
genau. Und bei meiner Mutter war das genau das Gleiche. Sie kam auch ab und zu Besuch aus Deutschland dann, meistens über Weihnachten oder Neujahr. Und wenn ich davon mitbekommen hatte, dass sie kommen wird, habe ich mich darauf gefreut,
Ja.
weil ich stets diese positive Einstellung hatte von, das ist meine Mama, das ist mein Papa. Und ich habe mich ja danach gesehnt, Eltern zu haben
Ja.
und eine schöne Beziehung mit ihnen zu haben. Und ich wurde jedes Mal enttäuscht, wenn sie dann da war, weil sie dann Leistung eingefordert hat. Ich kann mich daran erinnern, als sie da war, eine längere Zeit, das war im Sommer, denke ich, da wollte sie mir das Einmaleins beibringen. Und da musste ich 100 Mal hintereinander das Einmaleins von der Einserreihe, Zweierreihe und so weiter und so fort durchgehen. Und dann wurde ich abgefragt. Und wenn ich was falsch hatte, wurde ich dafür geschlagen. Ich kann bis heute das Einmaleins nicht richtig.
Du hast eine Aversion dagegen.
Definitiv,
Ja, und das
weil ich.
Gefühl blieb ja dann, ich bin nicht gut genug für meine
Ja,
Mutter, ne?
ja. Und damit habe ich das dann auch immer verbunden. Ich wusste dann, wenn sie kommt, wird es immer wieder Momente geben, wo es eskalieren könnte.
Ja.
Und das war mit Angst verbunden. Und ich wusste, dass meine Großeltern sich für mich einsetzen würden.
Okay.
Aber sie konnten es nicht, weil sie es abgelehnt hat. Sie hat die Tür zugeschlossen und meine Oma stand weinend vor der Tür und wollte sich für mich einsetzen und hat alles mitbekommen. Ich habe sie weinen gehört, sie hat mich weinen gehört, aber sie konnte nichts dagegen
Und
unternehmen.
du standst dazwischen drin.
Ja, und ich kann mich sogar noch daran erinnern, manchmal habe ich einfach gesagt, dass ich müde bin und dass ich schlafen möchte, weil ich wusste, ich kann der Sache dann entgehen und lag dann nachmittags stundenlang da und habe so getan, als würde ich schlafen, einfach nur damit geglaubt wird, dass ich schlafe und ich nicht irgendwas machen muss.
Und das ging einige Jahre so und dann warst du 11 Jahre alt. Und dann hat sich alles verändert.
Ja.
Was ist da passiert?
Ja, im Alter von 7 bis 11 Jahren habe ich die Grundschule in Serbien absolviert, war bei meinen Großeltern. Wenn ich mit ihnen da war, war die Welt in Ordnung und ich
Ja.
war glücklich. Ich hatte sehr gute Leistungen in der Schule bei meinen Großeltern. Ich war Einserschülerin, obwohl Eins in Serbien nicht die beste Note ist. Es war alles perfekt sozusagen.
So hätte es
Und
bleiben sollen, ne?
so hätte es bleiben
Ja,
können und sollen, ja.
ja.
Und als ich 11 Jahre alt war, da hieß es in den Sommerferien, dass meine Schwester und ich nach Deutschland fahren sollen, um die Ferien in Deutschland zu verbringen, meine Mutter besuchen. Und darauf hatten wir uns eigentlich auch gefreut, weil wir dachten uns ja, Deutschland kennenlernen und
Ja.
sehen, wie es hier ist. Und ich habe Reisen sowieso gerne gemocht. Aber dann sind wir in Deutschland angekommen. Und anfangs war es noch sehr befremdlich. Ich kann mich noch sehr genau an diese Situation erinnern. Es war eine neue Wohnung, es war meine Mutter, die ich lange nicht gesehen habe. Sie hatte einen neuen Partner, den habe ich schon kennengelernt davor, weil sie uns in Serbien dann mit ihm besucht hat. Aber dann hat sie uns mitgeteilt, wir bleiben jetzt bei ihr. Und ich bin aus allen Wolken gefallen und war so schockiert, weil ich mir dachte, wie, wir bleiben jetzt hier? Ich dachte, wir machen jetzt hier Urlaub und
Ja.
besuchen dich nur. Ich habe nur einen Koffer Kleidung mit, alles andere ist bei Oma und Opa und Oma und Opa sind nicht da. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und es kamen Ängste hoch direkt von, wie wird das jetzt sein? Hat sie sich geändert? Muss ich jetzt auf alles aufpassen, was ich sage, was ich mache, wie ich atme? Ja.
Das alles, was du früher erlebt hast, als kleines Kind, kam jetzt wieder hoch.
Ja.
Die Großeltern haben wahrscheinlich auch nichts davon gewusst, dass du jetzt in Deutschland bleiben sollst, oder?
Ich denke nicht, denn sie haben alles dafür vorbereitet, dass wir vor allem, also meine Schwester hätte zu dem Zeitpunkt eingeschult werden sollen. Sie hätte in die Erst- oder in die Vorschule in Serbien kommen
Ja.
sollen. Es wurden Bücher für sie gekauft, der Platz wurde organisiert, alle Sachen vorbereitet. Und ich hätte in die 5. Klasse kommen sollen. Sprich, für mich wurden auch schon alle Bücher gekauft. Ich wurde in die weiterführende Schule eingeschrieben. Sie haben sich um alles gekümmert. Und das war umsonst sozusagen dann ab dem Moment, weil es nicht mehr nötig war, die ganzen serbischen Bücher und alles.
all die Pläne hat jetzt deine Mutter über den Haufen geworfen.
Ja.
Und jetzt kam so viel Neues auf dich zu. Das war ein fremdes Land, fremde Sprache.
Ja.
Wie bist du mit dem allen klargekommen?
Ich weiß es nicht. Es musste irgendwie funktionieren. Und ich glaube, das war für mich, es hat deswegen funktioniert, weil zum einen denke ich, hat es Gott gesegnet, weil ich eine Sprache in sehr kurzer Zeit gelernt habe. Ich den hohen Anspruch auch an mich hatte, die Sprache gut zu lernen, weil ich mir nicht anmerken lassen wollte, dass ich aus einem fremden Land komme, sondern ich wollte angenommen werden von meinen Mitschülern. Es kamen neue Sitten auf mich zu, allein, dass, wenn man sich als Kind in Deutschland meldet, man sich nur mit einem Finger meldet, dass man nicht aufsteht, wenn man drangenommen wird, wie in Serbien. Und da war ich sehr dankbar darum, dass ich gesehen habe, wie andere Kinder es machen, bevor ich da mich blamiert habe. Und ja, ich habe viel Neues in kurzer Zeit lernen dürfen. Und das war für mich aber auch irgendwie der Ausgleich zu dem ganzen Negativen, was gerade sozusagen passiert ist. Das war eine Ablenkung davon, weil
Auch eine
es,
Flucht irgendwo von zu
ja,
Hause, ne?
definitiv eine Flucht von zu Hause. Ich war gerne in der Schule, ich habe mich gerne all diesen neuen Herausforderungen gestellt, weil sie sich besser angefühlt haben als alles andere.
Das ist ein bisschen
Ja.
ausgeblendet. Jetzt war deine Mutter sozusagen alleinerziehend. Sie lebte in Deutschland, sie hatte das stressige Studium nicht mehr. Hat sie sich jetzt verändert gehabt? War das Leben leichter für dich?
Anfangs, eine kurze Zeit, war es ein bisschen leichter, aber das Leben hat sich für sie, denke ich, nicht viel geändert, denn sie war in einem neuen Land. Sie war alleinerziehend. Sie war jetzt Ärztin, die in der Klinik gearbeitet hat, die Nachtschichten hatte, die auch eine neue Sprache gelernt hat in der Zeit, die sehr vielen Prüfungen ausgesetzt war. Und ich kann mir vorstellen, dass das unheimlich viel Stress für sie war wieder. Und der Stress, der zusätzlich dazu kam, war, dass jetzt die Verantwortung für die Kinder da war.
Ja, zwei gleich.
Genau. Und der Herausforderung war sie nicht ganz gewachsen, beziehungsweise es war einfach zu viel für sie, denn wir waren trotzdem viel allein zu Hause. Wir waren uns auch auf uns allein gestellt und aus meiner Sicht war das auch gut so, weil dann hatte ich meine Ruhe sozusagen. Aber ja, wir waren allein.
Und deine Mutti war ja auch sehr ehrgeizig und das hat sie ja auch auf dich übertragen.
Ja.
Du solltest überall die besten Leistungen
Ja.
bringen. Zum Glück konntest du das auch, ja.
Ja, ich habe zumindest mein Bestes gegeben und es hat wieder zu Stress geführt und zu Schlägen, wenn es nicht der Fall war. Und das schon bei Noten, die nicht eins waren. Sprich bei 2 und 3. Das war für meine Mutter auch schon nicht ausreichend. Und jetzt, wenn ich zurückblicke und selber jetzt Lehrerin bin,
Ja.
schaue ich mir manchmal meine alten Zeugnisse aus der 5., 6. Klasse an und denke mir, du hast das so gut gemacht eigentlich.
Aber du bist trotzdem mit Angst in die Schule gegangen.
Ja, ich
Falls
hatte
es eine Note gibt.
große Ängste vor der Schule, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt eine schlechte Note habe, dann muss ich das meiner Mutter erzählen und ich wusste, ich werde dafür bestraft. Sei es mit einem Lineal, mit einem Stock, mit einem Schuh, mit einem Gürtel, egal was in Griffweite ist. Das wird meine Haut zu spüren bekommen. Und ich fand es auch sehr schwer, weil ich habe mich nicht getraut, mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Und ich habe dann in Deutschland eine neue Sache erfahren von die Tests und die Arbeiten sind alle angekündigt. Das hatte ich in Serbien nicht.
Ja.
Da wurde man einfach überrascht sozusagen und heute schreiben wir eine Arbeit oder einen Test. Und so wusste ich, ah, okay, nächste Woche schreiben wir eine Arbeit. Bei mir fing schon die Angst dann eine Woche vorher an. Mit Lernen und Druck. Und die Leistungen wurden dadurch nicht besser, sondern schlechter, weil der Druck da war,
Ja.
eine gute Leistung zu erbringen und dann im Nachhinein die Arbeiten unterschreiben zu lassen und sie wirklich meiner Mutter zeigen zu müssen, auch wenn es vielleicht ein banaler Vokabeltest war. Für alles wusste ich, werde ich bestraft werden, weil eine Unterschrift in der Schule vorgelegt werden
Und
musste.
wenn dann diese Einser kamen und sie unterschrieben hat, hat sie das anerkannt?
Sehr gute Frage. Ich glaube, das war so selten irgendwann geworden, dass ich mich gar nicht daran erinnern kann. Und es war eher so, dass es wurde anerkannt, aber immer mit einem Nachsatz von, das könnte doch öfter so sein. Warum war es denn nicht auch beim letzten Mal so?
Also ständiger Druck.
Ja.
Ständiger Druck, die Angst vor Schlägen. Jetzt warst du dreimal entwurzelt. Was hat das mit dir gemacht?
Ich glaube, das hat sehr viel an meinem Selbstwertgefühl zerstört und sehr viele Zweifel aufgebracht. Es hat Wunden entstehen lassen, die eigentlich nicht hätten sein müssen, weil eigentlich habe ich mich nur nach Anerkennung und nach Liebe gesehnt und die habe ich zu Hause nicht bekommen.
Ja.
Und dann fing ich an, diese woanders zu suchen, sei es im Freundeskreis oder dass ich mich stets nach einer Beziehung gesehnt habe, nach einem Partner.
Mhm.
Und das hat eigentlich nur noch mehr Probleme mit sich gezogen dann.
Ja, ja. Du warst auf der Suche nach irgendetwas, das dir den Wert gibt, nach
ja.
Liebe. Und ich meine, jeder Mensch sehnt sich ja nach Liebe und
ja.
Das darf man ja auch.
Ja.
Dann ist deine Mutter mit der Adventgemeinde in Kontakt gekommen.
Mhm.
Wie kam es dazu?
Ich finde, das ist so eine lustige Begebenheit. Und das zeigt mir, dass Gott eigentlich so viel Humor hat. Es ist ja so, dass meine Mutter war ja nicht ungläubig. Ich komme aus einem orthodoxen Haushalt, aber es ist eher so gewesen, dass wir nur an Ostern oder an Weihnachten in die Kirche gegangen sind.
Mhm.
Und meine Mutter hatte immer den Drang nach etwas Höherem, sage ich
ja.
mal, dass es da etwas gibt. Deswegen ist sie auch sehr oft in okkulte Dinge geraten. Und an die Adventgemeinde, mit der Adventgemeinde ist sie so in Berührung gekommen. Meine Schwester und ich, wir hatten auch Klavierunterricht. Und da waren wir in einem serbischen Verein und sollten was vorspielen. Und danach kam eine Klavierlehrerin auf uns zu und hat mit meiner Mutter gesprochen, meinte, sie würde uns so gerne unterrichten, es würde ihr so viel Freude bereiten. Und meine Mutter war davon natürlich sehr positiv angetan. Und es ging dann los mit dem Klavierunterricht bei ihr. Und sie kam dann immer zu uns nach Hause. Ihr Mann hat sie gefahren, weil es eine ältere Dame war. Und während wir Klavierunterricht bei ihr hatten, hat der Mann sich mit meiner Mutter unterhalten. Und so sind sie dann ins Gespräch gekommen über die Adventgemeinde, denke ich mal zumindest. Sie
ja.
wurden jetzt letztendlich mal zu einem Kongress oder einem Seminar eingeladen in der jugoslawischen Gemeinde. Und dann sind wir in die jugoslawische Gemeinde gegangen. Das war jeden Abend ein Vortrag. Und es waren die ersten Berührungspunkte mit der Adventgemeinde, wo es um die 10 Gebote ging, wo man als Kind auch die 10 Gebote auswendig lernen konnte, um sie vorzutragen.
Mhm.
Hat man eine Bibel geschenkt bekommen und so weiter. Dazu hat uns unsere Mutter natürlich auch gezwungen, weil sie wollte, dass wir zeigen, wie toll wir sind, sage ich mal.
Okay.
Aber stets halt mit Druck verbunden auch hier. Und
also sie wollte aus euch Vorzeige-Christen machen.
Ja, genau.
Mhm.
Und dadurch habe ich da nichts Positives mit verbunden.
Ja.
Also das war für mich dann, nee, ich will nicht hier in diese Gemeinde kommen und dann irgendwas vorsagen müssen oder ja, irgendwas machen müssen.
Und jetzt hat ja deine Mutti kennengelernt, dass Gott sie liebt, dass es Gott gibt, dass man mit Sorgen zu ihm kommen kann. Ist sie dadurch irgendwie verändert worden? Wurde sie weicher?
Nein. Ich denke aber, dass bei ihr tatsächlich sehr viel Leistungsdruck dahinter steckt, weil sie nach sehr viel Perfektion gestrebt hat, auch
Ja.
in der Hinsicht. Und kein Mensch ist perfekt. Kein Christ wird jemals perfekt sein, sonst wäre Jesu Opfer umsonst gewesen, wenn wir es alle perfekt machen könnten. Und auch da waren eher die Gebete, zu denen sie uns dann morgens auch immer gezwungen hat, in Anführungsstrichen. Ja, das war so unauthentisch einfach. Ich habe es gemacht, weil ich es machen musste. Und dann gingen wir auch sabbats regelmäßig in die Gemeinde und ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich war da überhaupt nicht gerne, vor allem weil Gott war mir ja kein Fremdwort.
Ja.
Ich habe von Anfang an geglaubt, dass es einen Gott gibt, auch wenn ich jetzt nicht jeden Sonntag zu dem Zeitpunkt in die Kirche gegangen bin. Ich kann mich erinnern an eine Begebenheit, als ich noch in Rumänien war bei meinen Eltern und sie mich oft geschlagen hat und ich mich dann auch versteckt habe vor ihr oder hinter ihrem Rücken Grimassen gezogen habe. Da kam mir so der Gedanke, du kannst dich eigentlich überall verstecken, wo du willst und machen, was du willst. Sie sieht es vielleicht nicht, aber Gott sieht alles. Er ist überall und er weiß alles. Und diese Anwesenheit von Gott war für mich da.
Okay.
Und auch als ich dann später bei meiner Oma war, war es so, dass ich dieses Bewusstsein von es gibt einen Gott hatte. Und ich zu meiner Oma auch gesagt habe, wir glauben doch an Gott. Warum gehen wir dann nicht jeden Sonntag in die Kirche? Und dann habe ich sie gefragt, darf ich denn in die Kirche gehen? Und hat Oma mir das erlaubt und ich bin dann jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Aber das hat nicht lange angehalten, weil ich nicht so viel verstanden habe von den ganzen Vorträgen, Liturgien, die da gehalten werden. Aber ja, es war ein Drang da irgendwie nach Gott. Und als ich dann in der Adventgemeinde Sabbats immer saß, habe ich mir gedacht, nee, die machen das ja alles falsch. Das ist so komisch hier. Warum machen die das am Samstag? Das ist, nein, das ist alles verkehrt.
Das ist alles verkehrt. Und du hattest ja erzählt, dass deine Mutti Bilder gemalt hat. Mhm. Bilder, die dich an Gott erinnert haben, biblische Geschichten oder so. Mhm. Also sie hatte, wie du es gesagt hast, schon auch gewusst, dass es Gott gibt. Mhm. Aber es hat nicht ihr Herz getroffen.
Irgendwie nicht. Zumindest weiß ich nicht, was ihr Herz trotzdem noch irgendwann verstockt hat. Weil an die Bilder erinnere ich mich bis heute noch. Die hingen bei meinen Großeltern im Haus. Das waren Bilder von Jesus, wie er im Garten Gethsemane betet und seine Schweißtropfen auf dem Boden sind und wie er an der Tür steht und anklopft. Das sind für mich wunderschöne Bilder, die ich dann, als ich Gott später kennengelernt habe und eine Beziehung zu ihm aufgebaut habe, immer wieder präsent waren und ich mir dachte, du warst schon immer da. Mhm. Mhm. Ja, und sie kannte oder hatte die Gelegenheit, Gott kennenzulernen. Sie hat mir auch erzählt, sie hat, bevor sie mich gekriegt hat, hat sie das Neue Testament komplett gelesen, weil sie mehr von Maria kennenlernen wollte. Und da war sie sehr enttäuscht, dass nicht so viel von Maria drin stand.
Ja, ja. Ja. Aber trotzdem hat es nie ihr Herz so richtig erreicht. Es war so hart. Was hat deine Mutter so hart gemacht?
Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr viel Ablehnung erfahren hat in ihrem Leben. Dass sie sich nach Liebe gesehnt hat, die sie vielleicht nicht bekommen hat. Dass sie gerne eine heile Ehe gehabt hätte, mhm, jemanden, auf den sie sich verlassen kann.
Ja.
Und das ist halt in die Brüche gegangen immer wieder. Und ich denke, dass das ihre Liebe verstockt hat letztendlich, diese immer wiederkehrende Enttäuschung. Mhm. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass sie dann all diese Liebe und diese Hoffnung irgendwie auf mich fokussiert hat, weil sie mir auch immer wieder dann später erzählt hat, dass sie mich auf so ein Podest gestellt hat und ich für sie was richtig Besonderes bin und ich sie auch so an meinen Vater erinnere, weil ich ihm so ähnlich sehe und alles. Und das hat sie dann aber immer damit verbunden, dass ich sie so sehr enttäuscht habe oder dass ich, wenn ich schlechte Leistungen erbracht habe, sie hat mich so hochgestellt irgendwo und ich falle andauernd.
Und die ganzen Abtreibungen, die sie schon hinter sich hatte, du hast mir erzählt, dass es in der Gesellschaft so üblich, ja, war. Es war nichts Besonderes. Kann es sein, dass Abtreibung, dass man das einfach so abschütteln kann?
Ich denke nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das, diese Liebe, die vielleicht, nach der sie sich gesehnt hat, natürlich, ja, auch noch mehr verstockt hat. Weil, ja, ich bin mir sicher, dass sie darüber auch nachgedacht hat im Nachhinein. Und als sie dann mich und meine Schwester hatte, vielleicht Gedanken aufgekommen sind von, es hätten noch mehr Kinder, mhm, da sein können. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Abtreibung, egal welche Frau, kalt lässt. Das, ja, kommt irgendwann wieder hoch.
Das kommt hoch, genau. Das prägt einen. Deine Abneigung gegen die Adventgemeinde hat sich dann aber irgendwann gelegt. Was ist da passiert?
Ja, das ist irgendwie auch eine witzige Begebenheit, denn die Abneigung hat sich dann gelegt, als meine Mutter irgendwann mal angefangen hat, Bibelstunden zu nehmen. Und bei diesen Bibelstunden waren meine Schwester und ich auch dabei. Und bei dem einen Thema ging es um die 10 Gebote. Mhm. Und bei den 10 Geboten, die wurden dann aufgelegt und dann kamen wir beim Sabbatgebot. Und das wurde uns erklärt. Und uns wurde erklärt, dass der Sabbat eigentlich der 7. Tag der Woche ist. Und ich saß da und habe zugehört und habe dann auf all den Sprachen, die ich ja mittlerweile schon sprechen konnte, bin ich das auch durchgegangen und habe festgestellt, in jeder Sprache oder fast jeder Sprache ist das ähnlich mit, mhm, dem Sabbat, Sabbato, mhm, Sabbata und so weiter. Und dann habe ich auch festgestellt, bei Mittwoch ist dann der Mittwoch in der Mitte der Woche, wenn der Sabbat der 7. Tag ist. Und im Serbischen heißt es auch so, Sreda. Und dann ist es in der Mitte der Woche. Und dann dachte ich mir so, Moment mal, hier ist was dran. Und es hat mich total zerrüttet. Und dann habe ich festgestellt, der Sabbat ist der richtige Tag. Die machen hier kein komisches Zeug. Die haben tatsächlich was Wahres. An, mhm, dem Sabbat ist was Wahres dran. Und dann wurde ich richtig hellhörig. Und auf einmal war mein Interesse auch für viele andere Wahrheiten da und habe ich festgestellt, weil zu dem gleichen Zeitpunkt hatte meine Mutter auch sehr viel Kontakt zu den Zeugen Jehovas. Und mit ihnen hat sie parallel auch Bibelstunden gemacht und da waren wir auch dabei. Aber das, was mir dort erzählt wurde, das war nicht sinnvoll für mich. Das hat für mich keinen Hand und Fuß gehabt. Und bei der Adventgemeinde habe ich dann gemerkt, okay, sie haben eine gewisse Wahrheit und von dieser Wahrheit möchte ich mehr haben. Ich möchte das auch begreifen und lernen. Bitte, gib mir mehr davon.
Wie schön. Und du hast dich dann auch sehr wohl gefühlt. Ich glaube, da waren viele Ausflüge. Es war so eine kleine heile Welt für dich.
Ja, also das kam dann mit der Zeit, weil wir haben dann die jugoslawische Gemeinde verlassen, weil wir woanders eingeladen wurden in die Gemeinde und diese Gemeinde war viel kleiner. In der jugoslawischen Gemeinde, die sehr groß war, hat mir so dieses Familiäre gefehlt, weil es dann doch oft auch ein bisschen Abstand gab, weil einfach sehr viele Menschen da sind. Und in der anderen Gemeinde, wo wir dann waren, die war viel kleiner, viel familiärer, die Leute waren alle so nett. Die haben uns und meine Schwester und mich auch immer wieder abgeholt, um uns zu Bibelstunden, Jugendtreffen, Ausflügen mitzunehmen. Und es war wirklich wie eine kleine heile Welt. Bei ihnen zu Hause war es aufgeräumt, es war frisch gekocht, es war schön. Sie haben uns Kinder Gottes genannt, dass wir was Besonderes sind. Ihnen habe ich den nämlich dann mich auch anvertraut, dass wir zu Hause geschlagen werden. Und sie haben zugehört, sie haben mir Trost gespendet, sie haben mir gesagt, dass Gott sich das eigentlich nicht so vorgestellt hat, dass es ein Kind in den Augen Gottes ist, was Wertvolles. Und als ich das so mitbekommen habe, ist meine Liebe zu Gott gestiegen, weil ich mir dachte, das hier, das hast du eigentlich nicht für mich gedacht. Und für mich hat sich die Frage nach dem Leid irgendwie nie gestellt, warum lässt Gott das zu? Weil es für mich immer klar war, es gibt den Gegenspieler durch die ziemlich okkulte Welt in Serbien und Rumänien, die es so gibt, habe ich sehr früh mitbekommen, dass es Satan gibt und dass man mit ihm gemeinsame Sache machen kann. Und für mich war es klar, dass das alles, was schlecht ist, von ihm kommt. Und ich wollte damit nichts zu tun haben. Und die Menschen in der Adventgemeinde, wo wir waren, die haben mir einen richtigen Halt gegeben und haben mich auch aufatmen lassen.
Und jetzt hast du ein richtiges Gottesbild bekommen.
Ja.
Sehr schön. Und du hast also das Chaos zu Hause gehabt. Du hattest in der Gemeinde erlebt, wie es sein soll. Du warst jetzt ja auch schon Teenager und gab es da für dich irgendwelche Fluchten, wo du gesagt hast, ah, ich ertrage das nicht mehr, diese zwei Welten. Hast du dich in Traumwelten geflüchtet, in Bücher, Filme, Drogen oder irgendetwas? Oder war dein Halt dann wirklich in Gott?
Also, ich habe viel Fernsehen geguckt. Ich glaube, das ist eine Sache, die schon im Kindesalter kam, als ich viel allein zu Hause war und Fernsehen geguckt habe. Dementsprechend, das war schon eine Flucht. Gelesen habe ich nie gerne, weil es mit Leistung verbunden war. Und dementsprechend hat mir Lesen keine Freude gemacht. Da fiel mir sogar das Bibellesen später eher schwer. Aber das hat mir alles keinen Halt gegeben. Also das war nicht das, wo ich mich hingeflüchtet habe. Mit Freunden durfte ich mich auch nicht viel treffen, weil meine Mutter mir das nicht erlaubt hat. Ich sollte ihr auch oft in der Praxis aushelfen. Dementsprechend war ich vormittags in der Schule, nachmittags bei ihr in der Praxis und es gab sehr viel zu tun immer. Zu Hause musste ich mich um den Haushalt kümmern, Wäsche waschen, kochen, was auch immer. Und der Moment, wo bei mir der Faden irgendwann geplatzt ist, dass ich gesagt habe, ich halte das einfach nicht mehr aus. Es ist mir zu viel Druck, weil ich dann auch im Alter von 17 Jahren immer noch geschlagen wurde. Und ich mir dachte, das ist nicht normal. Irgendwann man muss es doch aufhören. Ich kann ja nicht fast erwachsen sein und sie schlägt mich immer noch. Und da hat die Schule tatsächlich auch eine große Rolle gespielt, weil wir dann im Unterricht in Politik und Wirtschaft dann auch über Rechte gelernt haben, dass Kinder auch Rechte haben, dass Menschenrechte haben, dass es das Jugendamt gibt, was sich für die Rechte der Kinder einsetzt. Und da habe ich eines Morgens, als wieder einige Dinge vorgefallen sind, allen Mut zusammengefasst, weil mir die Bombe geplatzt ist. Und anstatt in die Schule zu gehen, habe ich gesagt, ich gehe jetzt zum Jugendamt. Und dann bin ich zum Jugendamt gegangen, habe ihnen alles erzählt. Und sie haben dann natürlich die Schule kontaktiert. Meine Schwester wurde aus dem Unterricht geholt. Und ja, wir kamen dann sofort in Obhutnahme, ins Heim sozusagen, und waren von meiner Mutter getrennt. Und da habe ich erstmals sozusagen aufgeatmet, weil ich mir gedacht habe und gehofft habe, jetzt wird die Welt wieder in Ordnung. Jetzt haben wir Schutz und jetzt wird alles gut.
Aber es wurde nicht alles gut.
Nein.
Du bist letztendlich, obwohl du dich dort sehr wohl gefühlt hast, doch wieder nach Hause gegangen
Ja.
und es hat sich nichts verändert zu Hause.
Nein.
Du hattest dann auch einen Bibeltext mir genannt, der deine Situation eigentlich so richtig geschildert hat, in Sprüche 21,9. Erinnerst du dich, da
Ja.
steht, es ist besser in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen Frau in einem Haus.
Ja.
Du wolltest dich dann ja auch sogar taufen lassen in dieser Gemeinde. Gott hat immer mehr eine Rolle gespielt in deinem Leben. Deine Mutter wollte das nicht.
Nein.
Aber wie wichtig war es für dich, von Gott geliebt zu werden?
Unheimlich wichtig. Und an dieser Liebe habe ich eigentlich gar nicht gezweifelt. Es war tatsächlich so, durch das Jugendamt habe ich nicht die Hilfe bekommen, die ich mir erhofft habe, weil meine Mutter alles geleugnet hat, was sie uns angetan hat. Und meine Mutter hat dann meine Großeltern geholt, sie kamen dann nach Deutschland. Dementsprechend bin ich dann raus aus dem Heim, weil ich mir gedacht habe, okay, gut, ich gehe jetzt einfach zurück und ich werde das schon irgendwie noch aushalten, weil ich war zu dem Zeitpunkt schon 17 und es war Ende in Sicht. Ich habe mir vorgenommen, sobald ich 18 werde, an dem Tag werde ich ausziehen. Und in der kurzen Zeit, die ich noch hatte bis zu meinem 18. Geburtstag, war es so, dass meine Mutter mir verboten hat, in die Gemeinde zu gehen, Kontakt zu der Gemeinde zu haben. Sie hat sich komplett gegen die Gemeinde gewendet, weil sie den Eindruck hatte, dass dieser Wendepunkt bei mir, dass ich zum Jugendamt gegangen bin, von der Gemeinde kam, obwohl das gar nicht der Fall war. Und als sie mitbekommen hat, dass ich mich taufen lassen möchte oder so, hat sie gesagt, nein, das darf ich nicht und hat mir den Kontakt und alles verboten. Aber dann habe ich irgendwie versucht, an Gott festzuhalten und ich durfte dann in mein eigenes Zimmer unterm Dach ziehen. Das war wirklich unterm Dach und dann habe ich angefangen, selber die Bibel irgendwie zu lesen und zu studieren. Ich habe nicht genau gewusst, was ich da tue. Ich habe sehr viel geweint und gebetet, weil ich nicht wusste, wie verbringe ich Zeit mit Gott? Was heißt das, Andacht zu machen? Was heißt das, zu beten? Was heißt das, die Bibel zu studieren? Wie geht das? Keiner hat mir das gezeigt gefühlt.
Du warst da ziemlich alleine, ne?
Und ich habe dann einfach gebetet und gemacht, weil ich mir dachte, Gott kann mir das auch so zeigen. Und ich habe mir einfach so stumpfen Plan gemacht. An jedem Wochentag mache ich was anderes. Da lese ich die Bibel, da mache ich einen Gebetsabend, einfach alleine, ich und Gott. Da singe ich, da mache ich das und das. Und am Sabbat habe ich immer meinen eigenen Sabbat gehalten, indem ich einfach mir eine Predigt angeguckt habe online oder die Bibel gelesen habe, mir die Lektion angeguckt habe. Ja, und so habe ich irgendwie ausgeharrt in dieser
Alles
Zeit.
in der Hoffnung, ich bin bald 18 und dann nehme ich mein Leben in die
Ja.
Hand. Jetzt hattest du ja sogar eine Beziehung in der Zeit gehabt, die dann auch in die Brüche ging, wahrscheinlich weil du nicht viel Zeit mit dem jungen Mann verbringen konntest. Aber du sagst, du hast daraus was gelernt.
Ja. Wenn ich jetzt zurückblicke, weiß ich, dass diese Beziehung definitiv nicht gut für mich war. Und ich habe in dieser Beziehung dann erfahren, dass die Person mir fremd geht. Und als ich das erfahren habe, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich kann mich erinnern, das war nämlich, als ich nach dem Youth Mission zurück nach Hause gekommen bin. Das war eine Ausnahme, die meine Mutter mir gewährt hat, dass ich zu dem Youth Mission gehe. Und dort habe ich sehr geistlich aufgetankt und habe mich sehr verbunden mit Gott gefühlt. Und habe dann erfahren, dass die Person mir fremd geht. Und ich kam nach Hause. Ich erinnere mich noch bildlich, ich bin auf dem Boden zusammengebrochen und habe geheult wie noch nie in meinem Leben, egal wie oft ich geschlagen wurde. Das war nicht so schlimm wie der Schmerz, den ich in diesem Moment gespürt habe. Und in diesem Moment habe ich gespürt, der Schmerz kommt nicht daher, dass ich gerade betrogen wurde. Das war nebensächlich. Das war mir so egal in dem Moment. Ich habe in dem Moment begriffen, dass ich Jesus jeden Tag fremdgehe. Dass das, was ich gerade erfahren habe, was ich gespürt habe, dass diese Liebe, die ich hatte, nicht erwidert wird, das ist das, was Jesus für mich fühlt. Er liebt mich so bedingungslos und ich erwidere diese Liebe nicht. Und ich habe so viel geweint. Ich habe mir so die Seele aus dem Leib geweint und habe für mich festgeschlossen, egal, was dieses Leben bringt, ich will Jesus nicht enttäuschen. Ich will ihn lieb haben. Ich will ihn lieben, so wie er mich liebt. Und heutzutage kann ich sagen, dass ich ihn liebe, weil er mich zuerst geliebt hat.
Aber das musste erst zu diesem Zusammenbrechen, diesem Zerbrechen kommen.
Definitiv. Und ich bin rückblickend sehr dankbar dafür, obwohl es ein großer Schmerz war. Und ich zu diesem Zeitpunkt auch noch körperlichen Schmerz erfahren habe, weil meine Mutter hat mich trotzdem geschlagen, egal ob ich 17 Jahre alt war und
Ja.
kurz vor 18 war.
Ja.
Das hat mir alles nicht mehr wehgetan, weil es mir egal war, weil ich wusste, dass Jesus einen viel größeren Schmerz emotional für mich durchgestanden ist
Für
und
dich.
letztendlich für jeden Einzelnen.
Und jetzt warst du wertvoll für
Ja.
Christus. So schön. Und jetzt warst du endlich 18, wolltest sicher alles besser machen als deine Mutter. Aber geht das so einfach? Kann man die ganze Vergangenheit, was man gelernt hat, einfach so ablegen?
Nein, ich habe mir das Beste vorgenommen und das Beste hat leider nicht geklappt, aber ich denke, ich habe trotzdem mein Bestes gegeben. Ich bin ausgezogen an dem Tag, wo ich 18 wurde. Ich bin mit einer Freundin zusammengezogen und ich habe kurz darauf angefangen zu studieren, bin aber eine neue Beziehung eingegangen, die auch nicht gut war. Und unabhängig davon, dass diese Beziehung nicht gut war oder dass ich angefangen habe zu studieren und es eine anstrengende Zeit war, habe ich meinen Fokus zu Gott nicht verloren, sondern habe immer wieder an ihm geklammert. Und deswegen diese zweite Beziehung sozusagen, die nicht gut war, die war auch nicht lange. Genau aus dem Grund, weil ich immer wieder zu Jesus zurückgekommen bin, in dieser Gewissheit, dass er mich unendlich liebt.
Ja.
Und da habe ich für mich festgelegt, so jetzt bin ich volljährig, jetzt habe ich mein Leben in die Hand genommen, auch wenn nicht alles glatt läuft und gut läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt möchte ich mich taufen lassen und dann bin ich die nötigen Schritte dafür gegangen, habe jemanden gesucht, mit dem ich Bibelstunden gemacht habe. Es war mir wichtig, dass es eine Person war, der ich vertrauen
Ja,
konnte und die
ja.
meine Geschichte auch versteht. Und das war jemand aus meiner alten Gemeinde, der die ganze Geschichte mitbekommen hat. Und dann letztendlich habe ich mich dann am 7.10.2017 taufen lassen. Und es war ziemlich spontan, in Anführungsstrichen, denn ich habe den Prediger damals auf der Marienhöhe gefragt, ob ich mich taufen lassen kann.
Ja.
Und er hat mir dann natürlich auch ein paar Fragen gestellt und ich habe mit dem Ausschuss gesprochen und dann war der nächstmögliche Termin der 7.10. Und ich war so glücklich darüber, weil ich mir dachte, das ist so ein schönes Datum. Das ist, als hätte Gott mir gesagt, hier sagst du Ja zu mir und dann hast du die Unendlichkeit mit mir.
Jetzt aber noch die Frage, du hattest ja viele Verletzungen aus deiner Vergangenheit und die mussten ja heilen. Was gehört zu so einer Heilung dazu?
Menschen sagen oft, dass Zeit alle Wunden heilt. Und der Ausdruck gefällt mir gar nicht, weil es ist nicht die Zeit, die Wunden heilt, sondern es ist Gott, der Wunden heilt. Wir müssen nur geduldig mit uns sein und bereit sein, unser Herz zu öffnen, damit wir über die Zeit immer mehr Gott in uns wirken lassen können. Und ich habe bis heute viele dieser Wunden noch nicht fertig verarbeitet, sage ich mal, aber mit der Zeit konnte Gott immer mehr wirken und mit seiner Liebe und Barmherzigkeit und durch Menschen wirken können, die mir seine Liebe gezeigt haben. Ich durfte dann Freunde haben, die mich wirklich so angenommen haben, wie ich bin, die eine Gemeinde, die mir gezeigt hat, dass ich wertvoll bin und dass
Ja.
sie meine Fähigkeiten schätzt und dass ich gebraucht bin. Ich durfte einen Mann kennenlernen, den ich heiraten durfte. Und der mir tagtäglich zeigt, wie wertvoll ich bin, der mir geholfen hat, Wunden aufzuarbeiten, weil er mir zeigt, dass er mich liebt um meinetwillen, nicht weil ich irgendwas Tolles mache oder weil ich
Ja.
wer Besonderes bin.
Also Liebe halt. Liebe hat
Ja.
dich so ziemlich heil gemacht. Konntest du deiner Mutter vergeben?
Ja.
Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt.
Das war kein leichter Weg, würde ich sagen, aber ein schneller Weg. Denn als ich begriffen habe, was Jesus für mich für eine Liebe hat,
Ja.
hat mich das so sehr erfüllt, dass ich nicht anders kann, als andere auch zu lieben. Und ich bin ihr sehr dankbar, dass sie diese Entscheidung getroffen hatte, die vielleicht sicherlich schwer für sie war, ein Kind zu kriegen und es loszulassen. Aber das war die beste Entscheidung, mich bei meinen Großeltern zu lassen.
Ja.
Und auch wenn es nicht schön war, dass alles, was ich erlebt habe, auch als wir dann nach Deutschland gekommen sind, bin ich super dankbar dafür. Und ich bin ihr dankbar dafür, dass sie hier all das aufgebaut hat, dass ich hier Fuß fassen konnte letztendlich und Gott kennenlernen konnte.
Das ist so interessant, dass du deine Vergangenheit mit Dankbarkeit ansiehst, weil sie dich dahin geführt hat, wo du heute stehst. Und wenn man dich so sieht, man sieht eine selbstbewusste, freudige Frau, die ein erfülltes Leben führt. Und Gott hat da was mit seiner Liebe mit dir gemacht.
Ja.
Welche Ziele hast du dir für die Zukunft gesteckt?
Es ist, denke ich, sehr schwer von Zielen zu reden, denn ich denke, ich würde kein Ziel erreichen, wenn ich nicht Gott an meiner Seite hätte. Von daher ist mein größtes Ziel eigentlich, ihn in meinem Leben wirken zu lassen. Und es ist mir sehr wichtig, seine Liebe, die er mir gezeigt hat, anderen weiterzuspiegeln. Und ich bin ihm so dankbar und das denke ich, würde ich jedem Menschen mitgeben, egal was man in seinem Leben durchgemacht hat, wie du schon gesagt hast, die eigene Entscheidung zählt. Und das ist das, was ich auch in meinem Leben dann später erfahren habe, auch als ich meinen Mann kennengelernt habe und wir geheiratet haben und ich von Gott so reich beschenkt wurde, mit einer Familie, mit einer Schwiegermama, mit ganz vielen Schwagern und Schwägerinnen, von denen ich diese Liebe erfahren kann. Und wo ich auch kennenlernen konnte, jeder Mensch macht Fehler, aber wenn er für seine Fehler eingesteht und bereit ist, sich zu ändern und Gott anzunehmen und in seinem Leben wirken zu lassen, dann wird das Leben erst sinnvoll und macht Freude und man kann alles erreichen, egal welches Ziel man sich steckt, solange man dieses Ziel mit Gott befolgt und nicht alleine.
Das ist wunderschön, wie du das ausgedrückt hast, und ich denke, das ist auch ein guter Schlusssatz. Und ich möchte den Zuschauern einfach nur noch sagen, Jesus will dich, Jesus liebt dich. Jesus will auch dich ganz neu machen durch seine Liebe, so wie er es mit dir gemacht hat. Er ist immer für dich da und sieht und hört dich. Er will dein Freund und Erlöser sein, und ihm kannst du dein Leben anvertrauen.